ARD.
Ihr hattet viele Fragen an Sascha Heilig, Coach und Autor des Buches Mein Leben mit der Spielsucht. Darum beantworten wir euch heute, wie das in der Therapie gelaufen ist, ob es okay ist, Sascha zu einem Brettspielabend einzuladen, was die Politik in Sachen Spielsucht machen kann und viele Eltern haben gemeldet: Hey, wir wollen unserem Kind ja nicht das Handyspielen verbieten, zumal sie dann woanders einfach heimlich spielen, aber gibt es einen klugen Weg, damit das nicht der Einstieg in eine Spielesucht ist? Klar, jeder ist unterschiedlich, darum gibt es keine 100-prozentige Checkliste. Aber ein paar Punkte hat Sascha für uns notiert. Der wichtigste Schritt ist, zu sensibilisieren. Es geht darum, logisch verstehen zu können, wie groß überhaupt dieses Gefahrenpotenzial ist. Redet ganz offen mit den Spielenden, welche Sorgen ihr euch macht. Ohne Vorwürfe, ganz einfühlsam. Informiert euch selbst. Spielesucht, was ist das? Beobachtet, wie verhält sich jemand, wenn er im Handy spielt. Fragt nach, was er spielt. Und schaut euch das, wenn ihr spielemäßig gefestigt seid, vielleicht auch mal selbst an, und zwar vorurteilsfrei. Wie viel Werbung kommt da? Müssen die Nutzer hier Geld ausgeben, um weiterkommen zu können? Prüft gegebenenfalls die Handyrechnungen, damit ungewöhnliche Einkäufe oder Ausgaben per Handy überhaupt auffallen. Und möglicherweise ist es auch zielführend, die Handyzeit einzuschränken. Wichtig ist, immer gemeinsam darüber sprechen und zusammen Lösungen für die Zukunft finden.
Das ist das, was Unternehmen und Schulen und alle eint. Bei uns gibt's das nicht. Bei uns gibt's keine Drogen, bei uns gibt's kein Mobbing, bei uns gibt's keine Spielsucht.
Ich finde es ganz toll, dass du als Coach auch in Schulen gehst, weil einfach die Kinder heute schon so früh ein Handy mit dieser Funktion in die Hand gedrückt bekommen. Also du wirst schon getriggert, bevor du überhaupt den Gegenwert Geld wirklich verstanden hast.
Genau. Wo aber die Parallelen zur Spielsucht natürlich gleich sind eigentlich.
In dem Moment, in dem der Druck so groß ist, dieses Nie, ich darf nie wieder spielen, ich darf nie wieder trinken, ich darf nie wieder ziehen, hilft es, wenn du dir vielleicht sagst, ich mach das heute nicht, ich mach das heute nicht.
Ich stehe jeden Tag vorm Spiegel, das ist kein Scheiß, und klopfe mir auf die Schulter und sag, und wieder ein Tag nicht gespielt.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH. Ich freue mich, dass ich die Folge anmoderieren darf. Und erstmal stelle ich hier meine Kollegen vor. Und zwar einmal den Maximilian Pollux. Und da sitzt da auch noch der Roman Lemke.
Hey. Erste Mal namentlich genannt in der Staffel?
Jetzt hör auf.
So alt ist die Staffel ja noch nicht.
Genau. So ist Nina Workhardt, ein wunderschönen. Hi.
Hallo. Und ja, wir haben natürlich auch einen Gast. Die Stimme ist schon bekannt. Sascha Heilig, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich wieder hier sein darf. Zum dritten
und
dritte
letzten.
Folge. Dritte und
es ist das
alle
letzte
guten
Mal.
Dinge sind drei. Und danach bist du raus.
Du wohnst jetzt hier.
Du
hast dich ja jetzt hier niedergelassen häuslich. Ich hoffe, es passt noch.
Ja, ihr bräuchte einen neuen Pullover vielleicht.
Wir bringen deinen mit nächstes Mal.
Vielleicht.
Ja, letztes Mal hat die Zeit wieder nicht ausgereicht, um dieses große Thema zu beleuchten. Und wir haben immer noch viele offene Fragen an dich, genauso wie unsere Zuhörer. Ich würde gerne als erstes mal wissen, wo steigen wir wieder ein? Nach dem krassen Rückfall.
Nach der Leiche eigentlich. Das war ja die
Leiche. Nach der Leiche, die wir letztes Mal noch nicht begraben haben.
Ausgebuddelt.
Ja, die haben wir erst ausgebuddelt, genau. Ja.
Oder die Leichen waren es ja viel mehr.
Ja, es waren eigentlich schon mehrere. Das ist ein Massengrab.
Also zusammen.
Das ist schon, das ist hart. Also Massen, ja gut.
Ja, ist dein Leben.
Ja. Mein Leben ist andere Leute in Massen.
Klar. Klar.
Natürlich.
Geiler Titel, Alter.
Zusammenfassung, angefangen zu spielen, aufgehört zu spielen, dann aber wieder angefangen, diesmal anders, nicht in die Spielhalle gegangen, sondern online gespielt, brutal gewonnen, also du hast da Viertelmillion gewonnen, über eine Viertelmillion, die verloren, plus eine halbe Million eigenes und geliehenes Geld. Das ist der Stand jetzt.
Ganz knapp zusammengefasst.
Aber das ist richtig, also wollen wir noch die Existenzen erwähnen oder, Anni, hört euch doch bitte einfach die Episode an, weil... Die schon gehört haben, wissen das. Und die, die es noch nicht gehört haben, wir können es überhaupt gar nicht so wiedergeben, wie Sascha das getan hat. Mhm. Ihr müsst das fühlen, ehrlich.
Es war auch eine höchst emotionale Folge für mich, die auch noch so nachhalt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon hart.
Glaube ich dir.
Also es hat vieles wieder hochgebracht, gerade die Zeit, die zwischen Verhandlung und Verurteilung am 15.11.2015 passiert sind bis heute, diese Hetze, die stattgefunden hat, dieses Hinterrücks, das Messer symbolisch in den Rücken bekommen, persona non grata sein. Selbst dann, wenn man in die Öffentlichkeit geht, versucht, was Positives aus diesem Leben zu machen, selbst das wird dann wieder verurteilt nach dem Motto, wie kann er denn jetzt auch noch in die Öffentlichkeit gehen?
Ich habe mich in der letzten Episode nicht getraut zu fragen, was ist denn persona non grata?
Persona non grata ist einfach, du bist eine Person, die nicht mehr erwünscht ist.
Kenne ich.
Tatsächlich. So ein bisschen wie vogelfrei.
Nicht ganz. Also du hast ja noch deine Rechte. Ich war zum Beispiel nicht in Cochem, aber ich war in den Niederlanden. 10 Jahre lang persona non grata. So wirklich, also als legal status. Mhm. Dann darfst du halt nicht einreisen. Also ja. Obwohl es EU ist, wenn ich eingereist wäre, würde ich verhaftet werden und zurückgeschickt.
Also ganz wow. Man muss es jetzt ja sagen, bei mir ist jetzt persona non grata symbolisch gesagt. Mhm. Also ich war halt einfach unten durch bei allen.
Das ganze Ansehen, um was es eigentlich die ganze Zeit ging, ist ja quasi jetzt genau ins Gegenteil umgeschlagen. Kann man das so sagen? Die verachten dich sogar?
Genau.
Das ist so krass, ne? Wenn man sich das einmal bewusst macht. Es ging die ganze Zeit um Anerkennung, die ganze Zeit um hast du nichts, bist du nichts. Und genau diese Jagd nach dem weißen Drachen, die hat dich gewumst.
Ja, natürlich. Und es wurden auch viele Sachen mit dazu erfunden und andere Geschichten noch rausgeholt und so, weißt du. Und das ist dann einfach dieser Punkt, der halt emotional, also ich habe das immer alles ausgehalten, ich habe es immer alles so quasi über mich ergehen lassen. Hab mich auch zu Hause mehr oder weniger verbarrikadiert, hab ja nichts mehr gemacht. Ne? Hatte auch keine Lust, irgendwo hinzugehen, mich irgendwo auf der Straße blicken zu lassen, auf den Weinfesten blicken zu lassen. Also ich hatte einfach keine Lust mehr, weil mich das schon emotional berührt hat, aber irgendwie halt auch eine Schublade gepackt, ne? Leichen im Keller. Mhm. Das Ding irgendwo da verbuddelt im Keller und fertig. Ne? Aber durch die letzte Folge kam das halt auch nochmal so alles hoch. Ne? Und das ist halt so ein Prozess, was für viele vielleicht schwer ist, zu verstehen.
Deswegen war die letzte Folge ja aber auch eine längere, weil einfach diese ganzen Emotionen nicht rausgeschnitten oder abgebrochen werden durften, einfach damit man auch versteht, wie emotional das ganze Thema ist, dass es da um dein gesamtes Leben eigentlich geht, was wir hier innerhalb von so kurzer Zeit versuchen darzustellen. Und die letzte Folge endete ja quasi an dem Punkt, an dem es darum ging, deine Nochfrau war loyal in guten wie in schlechten Zeiten. Aber wir haben aufgehört, bevor du die zweite Therapie begonnen hast.
Genau, ich wurde ein Jahr verurteilt zu 2 Jahren Bewährung und 3 Jahren Bewährungsfrist und habe Auflagen bekommen, einmal mit Schadenswiedergutmachung für den damaligen guten Freund und aber auch eine stationäre Therapie zu machen. Das habe ich dann natürlich gemacht, war in der AG-Klinik in Daun am Rosenberg in der Vulkaneifel. 8 Wochen, sehr intensive, aber auch sehr, sehr bereichernde Zeit. Deswegen, ich werde oft gefragt, wie auch so eine Therapie abläuft, wie es da so aussieht und was man da überhaupt macht und ob sowas überhaupt zielführend ist. Und ich kann jedem wirklich nur raten, wer wirklich tief in dieser Spielsucht drinsteckt, macht eine stationäre Therapie. Die Beantragung ist natürlich so ein bisschen ein steiniger Weg. Es muss viel Papierkram ausgefüllt werden, Sozialprognose gemacht werden. Ich musste zum Beispiel noch zum Neurologen, musste mir ein neurologisches Gutachten erstellen lassen, darüber, was diese Spielsucht die eigentlich ausgelöst hat mit Depressionen, mit Suizidgedanken und so weiter und so fort.
Das war was ich mich letzte Woche schon gefragt habe. Wann geht's los mit dem Gedanken? Ey, ich glaube, aus dem Berg komme ich eh nicht mehr raus und das kann ich nicht erklären und ich will vielleicht auch nicht da sein, wenn dieses Kartenhaus einstürzt.
Der Gedanke kam mir tatsächlich sehr, sehr oft. Mhm. Vor allen Dingen auch gerade nach dieser Verurteilung, wo ja eigentlich alles besser werden sollte und diese ganze Hetze und dieses ganze schlecht über mich reden, über mich denken und mich so verurteilen, das hat schon viel dazu beigetragen, dass ich öfters dann zu Hause saß und gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, ich ertrage das auch nicht mehr. Also ich würde sagen, ich habe eine sehr hohe Belastungsgrenze, halte sehr viel aus. Aber da war irgendwann so ein Punkt erreicht, wo das mich halt so hart einfach getroffen hat. Ich konnte mich auch nicht wehren, weil hätte ich was dazu gesagt oder so, hätten die mich weiter in der Luft zerrissen. Es war ja komplett egal.
Mhm. Ich will gar nicht so fies sein oder so, aber ey, es war ja jetzt auch, wenn es falsch dargestellt wurde, der Fakt bleibt. Egal in welcher Version du es erzählst, egal wie nett du es erzählst, egal wie freundlich, egal wie sehr wir dich mögen. Das war richtig scheiße. Ja, natürlich. Weißt du? Mhm. Deswegen, also es ist so ein bisschen mit dem in der Luft zerrissen so, ja. Aber
berechtigt,
dafür hat man,
berechtigt,
genau,
natürlich,
dafür hat
man, natürlich.
Haben deine Eltern diesen Zeitungsbericht je gelesen, weißt
nein,
du das?
Nein. Die haben davon überhaupt gar nichts gelesen. Die wussten ja von dem ganzen Fakt und nicht mehr. Das Thema mit meinen Eltern ist ja dann auch nochmal eigentlich so ein komplettes Kapitel für sich, weil das ja auch wieder in die Brüche gegangen ist, nachdem ich mich da ja auch mehr oder weniger offenbart habe und meine Eltern um Hilfe gebeten habe, um finanzielle Hilfe, weil Thema Insolvenz von dem Friseursalon war ja da und ich brauchte halt Geld, um diese Insolvenz irgendwie abzuwenden und habe mich an meine Eltern gewandt und habe gesagt, hier könnt ihr mir bitte helfen. Ich bin halt rückfällig geworden und habe die Existenz von meiner Frau stark gefährdet.
Verspielt. Sag's doch.
Ja. Könnt ihr mir da helfen? Und meine Eltern haben dann halt in der Form reagiert, dass meine Mutter halt zum Beispiel auch gesagt hat, du ey, wir haben da mal mit unserem Psychologen drüber gesprochen. Und unser Psychologe hat gesagt, wir sollen dir nicht helfen. Also das war noch vor dieser Verhandlung. Und da habe ich gesagt, ja okay, ihr wisst aber schon, was das jetzt dann bedeutet für mich, jetzt, dass ich dann ins Gefängnis gehen könnte, je nachdem, was dann noch so alles passiert. Und da hat meine Mutter gesagt, so ja, ja, das wissen wir. Aber wie gesagt, der Psychologe hat gesagt, einem Spielsüchtigen gibt man kein Geld und wir sollen dich moralisch unterstützen. Das heißt also, wenn du im Gefängnis bist, unterstützen wir dich moralisch. Wenn du wieder rauskommst, unterstützen wir dich moralisch. Aber ansonsten halt nicht.
Hast du dich moralisch unterstützt gefühlt?
Nein. Es war halt wieder dieses, ne, ich habe quasi schon um Hilfe gebettelt, aber halt nicht für mich. Ja, ich habe die Scheiße gebaut, ja. Ich wollte es wieder gerade biegen, ja. Ich weiß, was ich gemacht habe. Ich weiß, wie vielen Menschen ich Leid zugefügt habe. Ich weiß, dass das teilweise, was ich gemacht habe, wirklich unterste Schublade war. Ich habe aber dann irgendwann halt versucht, wirklich mir ehrliche Hilfe zu holen. Mhm. Auf dem ehrlichen Weg, nämlich nicht im Casino, nicht mit dem Gedanken, der sonst immer da war, okay, wir zocken jetzt nochmal und dann lösen wir diese Probleme, sondern einfach auf meine Eltern zuzugehen, weil sonst war halt keiner da. Ja, das waren die einzigen, die ich fragen konnte. Hier, hey, kriegen wir nicht irgendeine Lösung hin? Ich zahle euch das auch irgendwie zurück. Ich weiß zwar gerade noch nicht wie, aber vielleicht finden wir eine Regelung, wie wir das alles machen können.
Aber Sascha, du bist heute selber, also ich krieg solche Mails, ja? Du kriegst sie auch. Was rätst du denn? Weil es ist ja nicht so, dass du in dem Moment auf der Therapie warst, weißt du, und es schon aufgemacht hattest zu Hause und du schon am Aufräumen warst und du warst aktiv spielsüchtig. Und das auch, wenn du sagst, ich habe gebettelt, das zeigt mir nur noch mehr, dass du gerade aktiv spielsüchtig warst. Und
ja, klar.
Nehmen wir an, sie hätten dir 100.000 Euro gegeben. Ich will jetzt gar nichts, sondern...
Nein, ich verstehe schon.
Was rätst du jemandem?
Naja, das ist ja, ne, ich kriege diese Frage auch sehr, sehr oft gestellt. Was sollen wir tun? Sollen wir ihm Geld geben oder nicht? Und da ist meine Antwort immer... Guck dir die Situation an, hinterfrage die Situation. Schau, ob das wirklich eine Situation ist, die auch wirklich da ist, also wirklich existiert und nicht eine erfundene Situation ist. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann muss man prüfen, okay, was, wenn wir da jetzt nicht unterstützen, als Familie zusammenhalten, könnte im schlimmsten Fall passieren. Und da sage ich halt, wenn im schlimmsten Fall das Gefängnis vor der Tür steht und du kannst es mit Geld in Anführungsstrichen noch irgendwie gerade abwenden für deinen Sohn, Tochter oder wen auch immer, dann sollte man sich überlegen, ob man als Familie das macht. Aber halt, und das ist ja auch immer das, was ich gesagt habe. Ich habe immer gesagt, ich will nicht das Geld haben. Gebt es bitte ihr. Ich will damit nicht in Berührung kommen. Ich sitze nur hier und frage und bitte euch darum, dass ihr mir beziehungsweise ihr vor allen Dingen helft. Und ich will mit diesem Geld überhaupt nicht in Berührung kommen. Ich will es niemals sehen. Weil, also, normal ist die Familie ja eigentlich dein Rückhalt. Und als Familie Glück unterstützt man sich, sollte man sich unterstützen. Je nachdem, wie so dieses Familienkonstrukt ist. Andersrum, wenn es halt jetzt eine Situation ist, wo jetzt keine große Strafe oder so droht, da muss man mal gucken, wie man das anders vielleicht gelöst bekommt.
Also es gibt ja da verschiedene Ansätze. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die sagen, nicht unterstützen, derjenige muss so hart wie möglich auf den Boden aufklatschen, damit er das merkt. Dann gibt es die Leute, die sagen, hey, wenn derjenige so hart wie möglich auf den Boden aufklatscht, dann kann es sein, dass du sein Vertrauen für immer verlierst. Da ist man sich nicht immer einig. Deswegen finde ich das gut zu sagen, guck dir die Situation individuell an. Trotzdem muss ich an der Stelle auch sagen, also es gibt Menschen wie dich, wie mich, die haben halt nicht das Glück, in intakten Familiensystemen aufgewachsen zu sein. Und wie wahrscheinlich ist das, dass das Umfeld, in dem deine Störung geboren wurde, dich auffängt?
Oder wie sehr darf man das erwarten? Ich war jetzt auch noch nicht in der Situation so, aber ich finde auch, dass man es nicht erwarten darf.
Hast du es denn erwartet?
Nein. Okay. Ich habe es nicht erwartet.
Okay.
Definitiv weißt du, nicht. Vielmehr hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit immer damit gerechnet, dass sie es ablehnen, weil ich halt auch immer wieder die Sachen gehört habe. Unser Psychologe hat gesagt, und wir haben auch einen Psychologen und so weiter. Und ich war ja auch mal bei diesem Psychologen. Und ich bin reingekommen in diesen Raum und ich konnte ihn sofort nicht leiden. Weil er halt irgendwie, ja, aber er saß halt wirklich da und es war ein Gefängnispsychologe. Also hat mir meine Mutter dann auch später mal erzählt. Und,
das sind
er
die Besten.
Ja, aber er saß dann so und dann guckte er mich so an. Und als meine Mutter es dann erzählt hat, meine Mutter ist auch in Tränen ausgebrochen und so. Und dann saß er und guckte mich an und sagte, ja gut, aber vielleicht tut dir das halt auch einfach mal ganz gut, ins Gefängnis zu gehen. Und das war halt in dem Moment natürlich auf der einen Seite klar. Vielleicht wäre es das gewesen, aber auf der anderen Seite war es halt genau die Bestärkung für meine Mutter, die dann wusste, ja gut, okay, dann handeln wir halt so, wie der Psychologe das jetzt sagt, weil vielleicht ist das Gefängnis gar nicht so schlecht für ihn.
Ich sehe tatsächlich, das ist ja so ein bisschen, also es tut mir auch leid, dass ich in der Folge jetzt irgendwie so assi streng rüberkomme, aber Mir ist auch so, ja, wir haben diese Situation, denn eher seltener spielsüchtiger als einfach kriminelle Jugendliche. Du schlägerst schon wieder, du tickst schon wieder, okay, ey, dann musst du halt irgendwann ins Gefängnis. Und jetzt mal von mir aus als jemand, der mit 21 13 Jahre bekommen hat, du hättest schon lange sitzen müssen, ja. Meiner Meinung nach. Ja. Ich verstehe gar nicht, wieso so mit so viel Maß gemessen wird. Ich kenne Kids, die gehen für 300 Euro Supermarkt mit einer Spielzeugpistole, gehen die 4,5 Jahre in den Knast oder Schlägerei auf der Kerber, machen 6 Jahre, weil es blöd läuft. Und du machst eine 500.000 Schulden, in deinem ganzen Leben wahrscheinlich 1 Million. Und bist draußen, kriegst eine Bewährung. Also für mich ist das eigentlich schwer nachzuvollziehen. Und dann auch, dass ich den unseren Gefängnispsychologen oder dem Psychologen sage, ja, muss er halt mal rein. Von mir, und ich mache solche Gespräche, hättest du nichts anderes gehört. Digga, du kannst nicht rumlaufen und hunderttausende Euro Schulden machen. Bei Leuten, du hast gespürt, worin dich der materielle Schaden treibt, ne, in den Suizidgedanken. Das ist ja bei dem auch. Das wäre bei mir, wenn ich dir 10.000 Euro gegeben hätte. Ich werde jeden Abend überlegt, ob ich dich jetzt umbringen muss, weil ich mich so betrogen fühle. Das hätte so einen krassen Einfluss auf mein Leben gehabt, dass ich finde, eine Haft ist eine gerechtfertigte Antwort darauf. Also gar nicht jetzt als das oder so, sondern auch, ich verstehe den Psychologen, dieses, ey, lassen Sie ihn mal sitzen, schau mal. Entschuldigung, ergänzend, eigentlich ist Haft nie gut. Es bringt niemandem was, das heilt nicht eine Verletzung. Aber es nimmt dich für eine Zeit lang aus dem Spiel mal. Vielleicht, weißt du schon, das ändert nicht deine Symptomatik, das ändert nicht deine Krankheit, aber...
Also ja, ich bin voll bei dir, raus aus dem Spiel, aber tut's nicht auch die Therapie, die ja für einen Menschen mit einer Konsumstörung viel, viel sinnvoller wäre?
Wenn ich jetzt, und weil ich den Sascha so gern habe, ja. Aber Haft ist nicht nur, um zu helfen, Haft ist nicht nur Resozialisierung. Wir haben andere Haftgründe. Ein anderer Haftgrund ist zum Beispiel, den Opfern den Drang nach Vergeltung zu nehmen. Heißt, Rache oder Vergeltung für das Opfer zu nehmen. Und ich wäre nicht zufrieden, wenn jemand mir 200.000 Euro linkt und eine Bewährungsstrafe gibt. Das würde mir stinken, weil ein anderer geht klauen und fährt ein paar Mal schwarz und geht in den Knast.
Und auch nicht nur den Drang nach Vergeltung, sondern auch Schutz für die Opfer, weil er in dem Moment, egal was für ein Täter, aber nicht mehr, wie du sagst, im Spiel ist.
Ja.
Und ich nehme jetzt dich, Sascha, weil du neben mir sitzt. Du kannst mich dann nicht mehr nach Geld fragen, weil aus dem Knast raus wird es schwer. Genauso wenig kann der gewalttätige Schläger nicht mehr zuschlagen draußen.
Und es ist auch eine Strafe. Das kommt noch dazu. Also das sind diese drei Dinge, warum es Gefängnis gibt. Und das ist krass, dass es von mir kommt, weil wie gesagt, im Gefängnis, ich scheiße auf Resozialisierung, weil die findet nicht in Haft statt.
Genau, also
Das ist der Grund, für den ich am wenigsten gelten lasse bei einer Haftanstalt. Für mich ist eine Haftanstalt vor allem, es nimmt Leute aus dem Spiel. Und bei Sascha ist es jetzt nicht mein erster Gedanke, sondern das ist für Leute, die anderen Menschen Schmerzen zufügen, die andere Menschen leiden lassen. Und das zweite ist tatsächlich so ein, okay, cool, Mann, du kriegst jetzt mal einen Perspektivwechsel in Form von Strafe, wie du früher einen Hausarrest bekommen hast. Ob der resozialisiert, ist was ganz anderes. Also an der Stelle geht es bei uns jetzt so ein bisschen auseinander, weil ich verstehe den Psychologen, ich sehe es sogar an der Stelle genauso.
Jetzt habe ich, du weißt, was jetzt kommt. Das war hart.
Ja, das war auch
was alles. Was macht denn das mit dir?
Tut mir auch leid.
Weil das ist in die Fresse.
Ist gerade schwierig. Ich kann das nachvollziehen mit dem Gefängnis und so weiter. Verstehe ich auch. Präferiere ich auch für Straftaten. Und ich habe viele Straftaten, also Betrugsdelikte, Urkundenfälschung getan. Für mich ist aber dieser Punkt, wie kann ich denn Schadenswiedergutmachung leisten? Und das soll jetzt bitte mal kurz generell gelten. Also wir reden ja nur in Anführungsstrichen von finanziellen Schaden, den ich angerichtet habe. Ich habe ja keinen körperlich verletzt oder sonstiges, emotional ja, seelisch ja. Aber im Grunde genommen, es ist Geld, von dem wir hier reden. Und für mich ist es halt so, ich bin froh, dass ich nicht ins Gefängnis musste, weil ich jedes Mal und auch heute noch jedem Gläubiger alles zurückzahle, was ich kann. Und ich höre erst dann auf, wenn der letzte Cent bezahlt ist. Und das kann ich halt nur, wenn ich der Arbeit nachgehe, der ich nachgehe, um Geld zu verdienen, um den Gläubigern das zurückzuzahlen. Zu sagen, hey, ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Und das tut mir wirklich leid, aber ich möchte dir alles zurückzahlen, was ich dir genommen habe, womit ich dich betrogen habe und so weiter, weil das ist meine Schadenswiedergutmachung, die ich leiste und damit bürde ich mir sehr viel auf. Ich zahle, Stand jetzt momentan, jeden Monat 2.500 Euro Rate und das sind 2.500 Euro, die ich mit harter, ehrlicher Arbeit verdiene, die natürlich, klar, jeden Monat auch richtig wehtun, aber berechtigt wehtun. Und das ist so meine eigene Strafe, die ich mir nochmal so oben drauf gelegt habe. Ja, weil es kann kein Mensch kann was dafür, was ich denen angetan habe. Aber sie sollen alle ihr Geld zurückkriegen. Ich kann diesen seelischen Schaden, den ich angerichtet habe, das kann ich nicht wieder gut machen. Das weiß ich auch. Na, und das ist ja auch das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass ich mich dafür extrem schäme.
Es ist halt, von mir gibt es Zitate, wo ich sage, niemand sollte wegen Geld ins Gefängnis gehen. Aber ich sehe einen Unterschied zwischen, ich habe eine Summe Geld nicht, wie jetzt die Überforderungen angehäuft wurde, wie zum Beispiel Schwarzfahren oder Geschichten, die ich jetzt wirklich nicht unbedingt in meiner Kontrolle, aber wenn eine Straftat davor kommt im Sinne von so, ich unterschlage Geld absichtlich und verwende es für meinen eigenen Zweck, ist halt schon nicht nur Wiedergutmachung, weißt du? So, das kann ich ja dann eigentlich immer sagen. Weißt
naja,
du,
aber irgendwo, guck, das kann ja, ich aber immer guck, sagen. Ich war halt 5 Jahre auf Bewährung. Ich durfte mir gar nichts leisten.
Ich auch.
Und gerade in dem Bezug, was dann passiert, ist natürlich, dass jeder kommt und sagt, pass mal auf, wenn du mir jetzt nicht das Geld zahlst, ich weiß, dass du auf Bewährung bist, ich zeig's schon. Ne, das und ist das, ist, das meine ich halt mit diesen 6 Jahren. Und das ist halt immer wieder passiert. Und das war halt immer wieder diese Spirale, in die ich reinkam, okay, fuck. Ja, ich will nicht ins Gefängnis. Ich will alles dafür tun, dass ich hier ins Gefängnis muss. Also wie kriege ich jetzt die Kohle zusammen, dass er mich nicht anzeigt? Egal, ob er es hätte tun können oder nicht, war mir in dem Moment komplett egal, weißt du? Aber das ist so dieser Punkt. Natürlich ist...
Es hilft keinem. Haftstrafe hilft, so gesehen, gerade in so einer Situation, hilft es nicht.
Was mich gerade interessiert, ja. Ich habe noch nie im Gefängnis verbracht. Ich glaube, einige Hörer auch noch nicht.
Ach, die meisten SWR3 alle knack, und, da ihre 3-4 Jahre rum.
Sag mal, wärst du reingegangen, wäre damit alles abgegolten gewesen?
Nee. Was, wie? Geld? Ja, alles sein. Bleibt gleich. Er hat mehr Schulden, wenn er rauskommt.
Echt?
Ja, natürlich, ja, du kriegst doch Geldstrafe.
Das ist ja eine Strafe.
Nein, wie gesagt, die Strafe ist ja nicht, das ist nicht eine sinnvolle Sache. Also Haft ist nicht so, ja, wir machen jetzt was Gutes, sondern es ist so, oh, es ist eigentlich das letzte Mittel, wie irgendwie der Staat versucht, seine Macht zu zeigen. Aber, also es ist nicht wirklich, es hilft niemandem.
Aber das ist total spannend, weil ich höre ganz oft so in Stammtischgesprächen so, ja, dann muss er halt reingehen, das ist dann die gerechte Strafe dafür. Und dann sagen andere, ja gut, dann hat er seine Strafe ja abgegolten und damit ist die Sache erledigt. Aber damit ist die Sache ja anscheinend nicht
erledigt. Finanziell ist es nicht erledigt. Es ist nur, ich glaube eine Sache, und das jetzt gerade nervt es mich ein bisschen, weil wir übergehen so eine Sache. Ja, ich respektiere sehr, dass der Sascha da krank ist. Ich respektiere sehr seinen Schmerz. Aber nochmal, irgendwo ist ein Mensch, dessen Vertrauen so hart gefickt wurde,
ja, klar,
dass er davon psychisch, also wenn mir sowas passiert, ich komme darüber nicht gut hinweg. Das sage ich ganz klar. Ich kam nicht drüber hinweg, ob mir jemand einen 50er geschuldet hat, den ich gegeben hat, oder ob mir jemand ein Spielzeugauto geklaut hat, als ich ein Kind war.
Ich finde es plausibel. Aber ich finde es super plausibel.
Das hat mich aufgefressen. Das hat, ich glaube, von sowas kann ich Krebs bekommen, wenn ich es nicht schaffe, das loszulassen. So sehr ärgert mich das, betrogen zu werden. Mhm. Und noch dazu von jemandem, den ich vertraut oder geliebt habe.
Ja, ja.
Und dafür ist es so eine, das zweimal Unrecht macht nicht Recht. Aber in der Geschichte kannst du kein Recht mehr machen, sondern das wäre so dieses, weißt du was, stell dir vor, ich bin der dem schuldet und dann sehe ich ihn am nächsten Tag laufen. Dann interessiert mich der Spießrutenlauf nicht, sondern mich interessiert, wo sind meine 200.000 Euro und wie kannst du schon wieder irgendwie auf die Füße kommen? Ob das stimmt oder nicht, weißt du, ich.
Ja, klar.
Das ist einfach, dafür ist es.
Also, der Punkt ist mega plausibel. Ich bin auch voll da. Ich fühle so, das auch, ne?
Und es ist gut, dass du nicht rein musstest, weil es hätte niemandem geholfen. Und es würde dein Leben heute noch viel schwerer machen. Aber für die Opfer kann das, und das muss ich ja verstehen, der immer sagt, Gefängnisse abschaffen, das müssen.
Eine Art Genugtuung, wenigstens das.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Bestrafung gesprochen, aber wollen eigentlich noch wissen, wie es denn positiv weiterging mit der Therapie, weil du bist nicht im Gefängnis gelandet und das ist gut so, sonst würdest du vielleicht auch heute nicht hier neben mir sitzen. Deswegen schön, dass du die Bewährung bekommen hast.
Und dir auch schaffst, muss man ja auch sagen.
Heute bist du ja dadurch auf der anderen Seite und kannst Leuten helfen, nicht dahin zu kommen, hinter Gitter zum Beispiel. Aber erklär uns doch mal diesen Switch. Wie bist du dahin gekommen?
Ich habe meine Bewährungszeit, ja, wie sagt man, schon mit Erfolg abgeschlossen. Mhm. Zumindest steht es so in diesem Schreiben drin. Ich war in der Therapie und in der Therapie lernst du ja viel über dich selbst. In Einzeltherapiestunden, in Gruppentherapiestunden, in Bewegungstherapie und so weiter, weil das Einzige, was ich ja gemacht habe, war ja sitzen vor dem Computer. Ich habe ja sonst gar nichts mehr gemacht. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, ich war nicht mehr draußen, ich habe überhaupt nichts mehr gemacht.
Du hast viel Zeit auf einmal, ja?
Genau. Und ich habe Ergotherapie gehabt, so malen zum Beispiel, so, also einfache Sachen irgendwie, wieder so zurückfinden, einen Lebenssinn finden so ein bisschen. Ne? Dass man wieder anfängt, okay, so Hobbys zu finden. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die Natur mir unglaublich gut tut. Dieses Rausgehen einfach, dieses im Wald stehen und einfach nur die Geräusche von der Natur hören. Dass mich das so richtig sensibilisiert und runtergeholt hat. Und diese Zeit, diese 8 Wochen, sind halt auch mega anstrengend. Vor allen Dingen für den Kopf. Weil du halt so viel aufarbeitest, ne? Weil du so viel zurückkommst zur Kindheit und so weiter und so fort. Und das aufeinander aufbaut, das Ganze. Dafür ist diese Therapie da.
Kannst du dich an irgendwas aus der Therapie erinnern, wo du sagst, Alter, krass, das war mindblowing, da habe ich es gecheckt?
Gecheckt hatte ich das ja schon vorher, ne? Was so eigentlich das Problem ist, dadurch, dass ich ja schon mal eine Therapie gemacht habe. Da war es jetzt aber einfach nochmal so, dass es noch tiefer war, weil ich halt nicht bei null angefangen habe quasi, sondern durch die erste stationäre Therapie ich ja schon gewisse Sachen erarbeitet habe und hier quasi irgendwo so bei 50% wieder angefangen habe und dementsprechend auch ein bisschen tiefer in die Elterngeschichte zum Beispiel reingehen konnte und damit auch nochmal viel, viel mehr verstanden habe, was meine Eltern damit wirklich zu tun haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter mich angerufen hat in der Klinik und die wollte, also die Klinik bietet ein Elterngespräch an. Mhm. Das kannst du machen, musst du aber nicht. Du entscheidest in dem Moment, ob du das machen möchtest oder nicht. Die Psychologin, der Psychologe sagt, okay, er würde das jetzt für sinnvoll halten. Wenn du aber sagst, nein, du möchtest das nicht, dann wird das nicht gemacht.
Das gibt es übrigens nicht nur mit Eltern, sondern auch mit anderen Angehörigen.
Oder Angehörigen, genau. Und ich weiß halt, dass ich dann mit meiner Mutter mal telefoniert habe und ihr davon erzählt habe, dass es diese Möglichkeit gibt. Und meine Mutter war halt immer darauf bedacht, ja, dann kommen wir jetzt dahin und so weiter, mach das doch jetzt mal. Und ich habe immer gesagt, so nein, ich will das jetzt gerade noch nicht, weil ich noch nicht so weit bin. Na und dann, ja, aber warum bist du denn nicht so weit? Dann lass uns doch mal teilhaben an dem Ganzen. Und das war wieder direkt so, weißt du, in diese Ecke drängen nach dem Motto, mach das jetzt. Und das wollte ich halt nicht. Mhm. Und das hat mir auch nochmal so eine andere Sicht auch über meine Eltern gezeigt. Na, und das war so dieser Mindblowing-Effekt, so wie du es gerade genannt hast, der in der stattgefunden hat und vor allem auch dieses Thema Emotionen zulassen. Da habe ich das erste Mal auch verstanden, was eigentlich auch mit meinen Emotionen passiert ist. Dieses Thema Trauer, Abschied und so weiter. Dass das komplett über die Wupper gegangen ist. Das war für mich zum Beispiel ganz in Gruppentherapie ist es ja so, du bist ja mit mehreren Spielsüchtigen oder
mehrere
so
Betroffenen
auf einer Station. Das ist quasi wie so eine WG. Jeder hat sein Einzelzimmer, du hast eine Gruppenküche und du machst eigentlich immer alles in der Gruppe, bis auf die Einzeltherapiestunden. Und da ist es so, dass du in den Gruppentherapiestunden natürlich immer, irgendwann ist immer einer fertig mit dieser Zeit, die ja dann da war. Mhm. Und bei uns war es so, in Down hatten wir eine unglaublich starke Gruppe, also wirklich mit starken Charakteren. Wir haben unglaublich viel voneinander gelernt. Das ist auch dieses Therapiekonzept, dass du halt von anderen Spielsüchtigen lernen kannst, dass du dich austauscht mit anderen Spielsüchtigen, was ist bei dem passiert, warum ist das passiert und so weiter.
Und begrüßen und aufnehmen in die Gruppe, aber auch verabschieden gehört dazu.
Genau, und vor allen Dingen auch Verantwortung übernehmen. Du lernst dann wieder Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel für, es gibt eine Gruppenkasse. Eine Gruppenkasse, von der zum Beispiel Kaffee gekauft wird oder Keks oder was weiß ich fürs Wochenende, irgendetwas. Weil, sagen wir mal so, die schlimmste Zeit von der Therapie ist eigentlich das Wochenende. Weil freitags um 14 Uhr fällt da der Hammer. Und dann ist von Freitag bis Montagmorgens halt gar nichts mehr. Und da musst du gucken, wie du dich halt beschäftigst in dieser Zeit. Und dann ist halt
Gammon, Poker, fuck.
Nein. Und das ist leider muss man dazu sagen, auch das habe ich schon erlebt, dass teilweise dann welche da in dieser Zeit, in diesen Wochenenden rückfällig geworden sind, weil sie halt einfach noch nicht so weit waren, nicht wussten, was sie machen sollen, weil sie sich auch von der Gruppe isoliert haben und eben nicht Bestandteil der Gruppe waren. Und wenn du aber Bestandteil dieser Gruppe bist und darauf ist, wie gesagt, dieses Konzept ausgelegt, deswegen gibt es diese Spielergruppen da, wenn du da Bestandteil bist, dann weißt du, dich zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel angefangen, so ganz banal zu puzzeln. Wir haben dann an so einem Wochenende so was 5000 Teile Puzzle gemacht. Mhm. Dann saßen wir mit 6 Leuten da von morgens bis nachts um 2 und haben nur gepuzzelt die ganze Zeit. Haben uns unterhalten, weißt du, Kaffee getrunken, Tee, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und so hast du dein Wochenende quasi, also hast du dich beschäftigt.
Richtige Resozialisierung. Übrigens ein guter Punkt, Max, den du gerade gesagt hast, hier Backgammon, Poker, dies, das. Was mich brennend interessiert und was mich immer wieder frage, ist, wenn man eine Störung mit Spielen hat, ist man dann in der Lage, andere Spiele zu spielen?
Die Therapie sagt nein. Ja, die sagen halt einfach ganz klar, solche Spiele sollst du eigentlich nicht machen. Also Gesellschaftsspiele, gerade da, wo es um Gewinn oder Verlieren geht. Klassisches Beispiel ist immer, Mensch, ärger dich nicht. Mhm. In dem Aufnahmebogen von jeder stationären Klinik, es gibt ja auch Gruppenregeln, in den Gruppenregeln stehen immer gewisse Spiele drin, die nicht gespielt werden dürfen. Ne? Und das ist zum Beispiel, Mensch, ärger dich nicht oder alle diese Dinge, wo es halt immer um dieses Thema Gewinn oder Verlieren geht. Weil das ist ja das, was wir eben einfach nicht unterscheiden können, Gewinn oder Verlieren. Und du willst nicht verlieren, aber du willst gewinnen und dann kommst du plötzlich in so einen Rausch rein, dass du dann auch plötzlich Emotionen ja hast, so wie ich das ja auch hatte, wenn ich im Online-Casino in der Spielhalle war, dass du dann plötzlich anfängst, aggressiv zu werden oder was auch immer, weil du gerade verlierst und das kriegst du nicht verarbeitet. Und deswegen sind solche Spiele untersagt. Wie du das aber später machst, wenn du aus der Therapie raus bist, das musst du für dich selber entscheiden. Du musst für dich selber entscheiden, okay, bin ich safe mit dem Spiel oder halt nicht.
Sind nicht alle Spiele auf dem Markt darauf ausgelegt, dass einer gewinnt und andere verlieren?
Das ist jetzt eine Mindset-Frage. Ist es wirklich so, dass man bei so einem Spiel gewinnen muss oder verlieren?
Es geht doch um den Spaß. Ja klar, es geht am Ende um Spielspaß. Genau. Ja. Aber es muss ja irgendwie einen Gewinner geben, immer wieder, in jedem Spiel.
Weißt du, wie du das lernst in Therapie? Mit, wie heißt das, Boccia? Diese Kugel, die du vorwirfst und dann wirst so. Und in meiner ersten Therapie war das nämlich so. Da hast du Boccia gespielt. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Quatsch? Wir stehen draußen hier mittags in der Sonne und wir spielen jetzt hier Boccia. Also für mich war das immer so, sorry, ist jetzt nicht böse gemeint, aber Rentnersport. Mhm. Ja. Und dann irgendwann die Therapeuten immer, Sascha, wie steht's denn eigentlich? Und am Anfang konnte ich immer noch sagen, wie es steht. Ja. Und ganz am Ende von der Therapie fragt die mich, Sascha, wie steht's denn eigentlich? Und ich sage, ja, keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Und das ist dann der Therapieerfolg. Weil du dann aufhörst, nämlich an dieses Gewinnerdenken zu denken in dem Moment, dass du ja mit deiner Mannschaft unbedingt vorne liegen willst. Mir war das komplett egal. Mhm. Bei mir ging es dann in dem Moment darum, hey, ich verbringe hier eine gute Zeit mit tollen Menschen, denen ich auch vertraue, weil du hast ja eine riesen Vertrauensbasis da drin.
Könnte man Konsumkompetenz nennen, ne?
Ja, aber du lernst es halt so, ne? Und du lernst für dich einfach, dass es halt nicht um das Gewinnen oder Verlieren geht, sondern einfach um den Spaß an der Sache, dass du halt einfach eine geile Zeit erleben darfst.
Damit ich das so einordnen kann, ich finde zum Beispiel so Spieleabende manchmal ganz witzig, wenn man mit ein paar Freunden zusammensitzt und Brettspiele auspackt. Und der Klassiker überhaupt, neben Mensch ärgert dich nicht, ist ja Monopoly. Da geht es ja gleichzeitig ums Gewinnen und um Geld. Was macht denn so ein Spiel mit dir? Ist das für dich weit genug weg und fiktiv genug, um das genießen zu können? Oder ist das für dich der Hardcore-Trigger?
Das, kann das überhaupt jemand genießen?
Also das Brett liegt am Ende immer?
Also es gibt ja verschiedene Versionen von Monopoly. Ne? Es gibt ja die noch mit, wo du dieses haptische Geld hast. Ja, ja. Und es gibt ja mittlerweile die, wo du diese EC-Kreditkarte, was auch immer hast, und das Ding einfach nur noch auf dieses Teil legst und dann hast du diese Zahlen da stehen. Und ich weiß, dass ich mal dieses Monopoly gespielt habe, wo es halt mit dieser Karte so funktioniert. Das hat mich überhaupt nicht getriggert oder gar nichts, weil es halt einfach eine Plastikkarte ist. Du hast dieses Geld halt nicht, du legst das da drauf und entweder hast du jetzt noch was drauf oder du hast nichts drauf. Ja. Aber das war für mich halt einfach auch so, es war halt einfach ein Spiel. Und das ist so das, was ich mit rausgenommen habe. Ne? Ich habe einfach das so verinnerlicht, dass es halt nicht um dieses Gewinnen oder Verlieren geht. Und selbst wenn man verliert, es ist doch egal. Ja, wir sind hier nicht in einem Wettbewerb oder sonstiges. Ja.
Ich bin extrem ehrgeizig. Ich habe auch Freundeskreis oder so, ne, mit denen, Alter, wir streiten um alles, weißt du.
Ich spiele Monopoly in Echtgeld.
Mario Kart um den Tod halt, weißt du, so Dart spielen bis nachts um 5, Mann. Und ich bin nirgends gut so, aber ich möchte überall gewinnen. Aber weißt du, wo ich nicht habe oder wo ich gelernt habe, es nicht zu haben, ist, wenn ich mit Kindern spiele. Wir sind irgendwo und da sind Kinder und im ersten Moment so, oh, ich finde nicht dich, du Wurm, weil ich halt weiß, du hast keine Chance gegen mich. Und dann merke ich so, okay, komm. Und dann lasse ich's und dann gehe ich weg von, ich muss ihn vernichten, weil er ist halt erst 4 so oder
8. Keine Chance.
Keine Ahnung. Und dann plötzlich macht es ja trotzdem Spaß.
Es macht ja gerade Spaß, wenn du die Spaß. Freude
und
siehst.
Und dann gewinnt er wegen mir sogar. Oder ja. Es kann auch sein, dass ich dann sogar Quast gewinne oder so. Aber da kann ich es irgendwie rausnehmen. So. Aber kann es sein, dass du ja eigentlich, und das ist mir bei den Spielsüchtigen, die ich kenne, die spielen ja nicht gegen mich. Die spielen ja mit sich selber irgendwie so komisch. Das ist ja so, mir hat ja mal jemand gesagt, und der wirklich auch sehr, sehr viel Geld am Automaten verspielt hat, wo ich das erste Mal gesehen habe im Freundeskreis, der dann auch so, ey, weißt du, mir ist es eigentlich egal, ob ich gewinne oder verliere. Und es war so ein Moment, der war halt schon 3 Tage wach so und dann kam so dieses, hat wieder viel verloren, aber ich so, am ersten Tag hattest du doch gewonnen und er so, ja, aber es ist mir eigentlich egal, ich kann nicht mal was mit diesem Geld anfangen. So.
Ich muss da intervenieren, weil...
Aber Sascha nickt schon mal so, okay.
Eigentlich spielen Spielsüchtige, um zu verlieren. Das ist ja das Krassere daran. Die spielen nicht, um zu gewinnen, die spielen nämlich so lange, bis sie verlieren. Und dann ist es endlich vorbei.
Gib mir einen Stift und ich unterschreibe. Das ist tatsächlich so. Ich habe, als ich aus der stationären Therapie raus bin, aus der letzten, habe ich ja meinen Mentor kennengelernt. Und habe bei meinem Mentor angefangen, er ist Unternehmenscoach. Also coacht Unternehmer im Persönlichkeitsbereich. Und ich habe 4 Jahre diese Schule bei ihm durchlaufen. Und ich durfte da nochmal unglaublich viel über Persönlichkeitsentwicklung lernen. Und vor allen Dingen auch über das Thema Glaubenssätze. Und Glaubenssätze ist ja so ein Punkt, einige sagen, was ist das für ein Quatsch? Ja, das ist Glaubenssätze, was soll das sein? Oder Universum oder was auch immer. Habe ich auch erst gedacht. Und dann kam plötzlich so ein Glaubenssatz, wo rauskam, Geld ist schlecht. Bei mir. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Geld ist schlecht, weil ich ja immer wieder in diesen Kreislauf geraten bin. Immer wieder. Ne? Das Geld war da und sofort wieder weg. So. Und da war dieser Punkt einfach, wo er dann sagte, was ist Geld für dich? Und das Erste, was sofort bei mir war, schlecht.
Ja, krass.
Und das deswegen auch diese 278.000, wenn wir die jetzt nochmal nehmen, in 3 Monaten waren die weg. 16.000 Euro, die ich gewonnen hatte, wollte ich wegmachen, weil ich es als schlecht angesehen habe. Rückfall, wie soll ich es erklären? Und so weiter, also weg. Ja, so, und das ist dieser Punkt.
Das finde ich mindblowing, um auf die Frage von dir eben zurückzukommen.
Das ist mindblowing. Und es deckt sich mit dem Jungen, über den ich jetzt gerade geredet habe. Bei ihm war vielleicht nicht Geld ist schlecht, sondern bei ihm war, ich scheiß drauf, ob jemand Geld hat. Ja. Da war es so dieses auch, ne, Haushalt eigentlich so und er sollte das. Und dann, so, und wir waren eigentlich eine Zeit lang, also als Kinder mit beste Freundin noch eine andere. Und ich war relativ früh fixiert so. Ich so, ich will viel Geld haben, ich will das haben, ich will das, ich will das erreichen, ich will das. Und bei ihm war immer so, ey, ich scheiß auf Geld. Und später dann als Erwachsener, spielsüchtig geworden. Und scheißt auf Geld und verspielt 75.000 Euro dir nicht. Also das war so, das ist natürlich ein krasser Glaubenssätze. Und Glaubenssätze übrigens, ey, jeder, der hier, was du gesagt hast, Leute, Glaubenssätze. Das Universum kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht. Da trennen sich die Wege bei uns wieder. Aber Glaubenssätze und vor allem, ihr hört sie selbst. Wie gesagt, ich habe diesen Mann sagen hören, ich scheiß auf Geld. Ja. Für mich ist es Dreck so. Bam. Jetzt sagst du es. Und jeder von uns hat solche Dinge. Ihr müsst da wirklich drauf achten. Bei mir war es sehr lange. Ich werde nie arbeiten. Ich habe das einfach gesagt. Warum? Meine Mutter hat immer gearbeitet, 24 Stunden, mein Vater damit reingezogen, alle haben immer gearbeitet, das war das Wichtigste. Ich wollte nie arbeiten. Und in dem Coaching, jemand, der für mich auch ein Mentor war, sagt mir das nach dem Knast irgendwann. So als ich schon die ganze Zeit wieder auf meinem Film war und Sachen gemacht habe. Ich so, ich kann nicht arbeiten, ich werde nie arbeiten. Also du arbeitest doch den ganzen Tag. Sag doch mal, ich werde nicht 9-to-5 für jemand anderen arbeiten. Und an diesem Tag hat sich's gelöst und ich wurde erfolgreich. Mhm. Ja. Das waren 5 Jahre jetzt, weißt du? Also,
wenn wir jetzt bei Glaubenssätzen sind, interessiert mich noch der Glaubenssatz deiner Frau, die ja in guten wie in schweren Tagen zu dir gehalten hat. Wie war das in der Therapie und danach?
Ich habe sie komplett rausgenommen aus der Therapie. Ich war 8 Wochen weg. Wir hatten so sporadischen Kontakt, aber sie ist auch nicht mitgekommen zur Therapie, als ich dorthin gefahren bin, um da dieses Verabschiedungsprozedere zu machen, weil, ne, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, Thema Verabschiedung und so weiter ist überhaupt nicht meins. Deswegen ist sie im Friseursalon geblieben, sie hat ihren Job weitergemacht, wir haben Kontakt gehalten, aber es war für beide diese Off-Phase. Jeder hatte so 8 Wochen für sich, wo man sehr viel reflektieren konnte. Mhm. Und das hat sie halt auch gemacht. Ne? Und ich hatte es ja auch letztes Mal schon mal erzählt, dieses Thema emotionale Bindung, Beziehung ist ja komplett bei uns auf der Strecke geblieben. Also das ist ja...
Kennst du ihren Glaubenssatz? Entschuldigung, dass ich jetzt reinballer. Okay.
Das ist so ein Thema für sie, so Glaubenssätze, ohne ihr dazu irgendwas zu wollen oder so. Das ist so ein Ding, damit hat sie sich nicht beschäftigt oder will sich nicht beschäftigen. Das ist jetzt so eine andere Sache. Das weiß ich nicht, ob man das jemals rausfindet, aber ich glaube, es ist auch viel, sie will sich damit nicht beschäftigen, damit sie nicht zu tief vielleicht oder plötzlich Erkenntnisse bekommt, die sie vielleicht gar nicht haben will. Und letztendlich haben sich ja unsere Wege auch getrennt, Ende letzten Jahres, nach einem klärenden Gespräch, was schon längst überfällig war. Es war halt so, ich habe auf der Couch geschlafen, 4,5 Jahre. Sie hat im Bett geschlafen, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit war, dass sie im Bett schläft, natürlich. Und in dem Gespräch zum Schluss habe ich ihr eine Frage gestellt und das war, wie sehr kannst du mir überhaupt noch vertrauen? Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ich kann dir nie wieder zu 100% vertrauen.
Das ist das, was Max eben angesprochen hat.
Und das ist ja dieser seelische Schaden, den ich angerichtet habe.
Sie hat ein Trauma davon.
Und in diesem Moment war für mich klar, dann hat die Ehe, die wir führen, so keinen Sinn und das ist verständlich, dass du mir nicht mehr zu 100% vertrauen kannst. Aber ich möchte von ganzem Herzen, dass du ein Leben führen darfst, so wie du es gerne möchtest und dass du jemanden finden kannst und darfst, dem du zu 100% vertraust und der dir das gibt, was ich dir die ganze Zeit genommen habe.
Das finde ich groß.
Und deswegen werde ich auch immer, egal ob es den einen oder anderen gefällt, ihr mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch heute noch, weil das für mich einfach eine Selbstverständlichkeit ist, weil ich habe, das was Max gesagt hat, ich habe ihr alles genommen, was sie hatte, für das sie hart gearbeitet hat. Und diese Schuld, diese Bürde, die auf mir lastet und die auch niemals weggehen wird, weil ich bin ihr wirklich so dankbar für alles, was sie getan hat. Sie hat, egal was Menschen über mich gesagt haben, gedacht haben, was auch immer, immer gesagt, lass die Leute reden, wir kriegen das hin. Und das ist halt das, was ich auch letztes Mal gesagt habe, in diesen Momenten, da können wir zusammenhalten. Wir sind durch die Insolvenz gegangen. Wir haben den Salon besser aufgestellt, als er jemals vorher war. Sie hat den Salon vergrößert und so weiter. Warum? Weil der Insolvenzverwalter gesagt hat, ey, wir streichen jetzt mal hier das Wort Insolvenz. Wir nennen es mal Sanierung. Und dann haben wir zusammen diesen Friseursalon saniert. Wir sind durch die Corona-Zeit gegangen. Eine richtig harte Zeit für jemanden, der in der Insolvenz ist und plötzlich ist dieser Laden dicht. Ja. Und auch das haben wir alles gemeistert.
Ich fühle das und ich bin auch schon wieder kurz davor, Tränen zu haben. Und ich weiß, dass das vielleicht jetzt ein bisschen unemotional ist, aber ich würde an der Stelle gerne einen emotionalen Hardcut machen und auf den Glücksspiel-Staatsvertrag eingehen.
Ach, den kann man auch emotionalisieren.
Ja, ich habe eine Frage noch, weil es gerade emotional ist. Die passt aber zur Überleitung, glaube ich. Und zwar... Hast du jemals, also wir haben schon über Leute geredet, die dafür Werbung machen, von denen glaube ich auch viele lost sind und es selber nicht wissen und halt in dem System, in dem sie gerade sind, weißt du, die Influencer, die umsonst spielen und das, da geht's noch, irgendwann wird's auch schief laufen. Aber hast du jemals auf Menschen wie Casino-Besitzer, Automatenaufsteller, Leute, die sich diese Systeme überlegen, weiß ich nicht, die Leute, die den Ton machen, um dein Gehirn zu penetrieren, hast du da jemals Wut gehabt?
Nee, weil ich sehe es halt so, die machen halt auch einen Job.
Ja, aber das ist halt ein Scheißjob.
Ja, natürlich ist es ein Scheißjob, aber letztendlich ist es halt auch ihr Beruf. Natürlich führen sie einen Beruf aus, der andere Menschen durch Melodien, durch Bilder, durch was auch immer in die Abhängigkeit zieht. Mhm. Das ist genauso wie Leute, die Alkohol produzieren. Mhm. Können wir jetzt auch sagen, das ist ein Scheißjob. Ja, weil sie auch eine Substanz machen, die, wenn du die überkompensierst, dann bist du abhängig.
Ich würde sagen, der die Werbung für den Rum macht, wo eine Frau im weißen Bikini so das Bild erweckt, als wäre das gut, der ist noch ein größerer Wichser. Und ich finde dieses Argument immer so interessant. Also wie gesagt, Drogendealer und so, ne? Hat keiner ein Problem damit gehabt, mit 13 Jahren zu gehen, mit 21. Deswegen darf ich da, glaube ich, auch ein bisschen was emotional dazu sein. Ich finde dieses Argument, der macht nur seinen Job. Weißt du, wer mir das mal gebracht hat? Da kam ich neu nach Straubing, Hochsicherheitsgefängnis, super viele Sexualstraftäter. Ein Typ war so Hausarbeiter auf dem Eingang und irgendwie haben ein paar mit ihm geredet und ein paar nicht. Und so Leute wie ich reden nicht mit Sexualstraftätern. Und irgendwann kam ich so, hey, was willst du eigentlich? Bist du ein Sexualstraftäter? Habe ich gehört, so, du brauchst mit mir nicht reden. Was? Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe Kinderpornografie vertrieben. Ich habe die nie gemacht. Ich habe nichts damit zu tun. Ich feiere das nicht, schaue das nicht an. Ich habe nur diese Plattform gehabt. Es war mein Job. Und ich habe gesagt, du Hund. Nein, also ich will nicht Hund. Ich habe gesagt, du Hurensohn. Nie wieder redest du mit mir.
Ist viel besser.
Raus aus meinen Augen. Das ist nur dein Job. Nein. Und ich will jetzt nicht sagen, jemand, der eine Winzerei hat, ist damit zu vergleichen. Das meine ich nicht. Aber es ist dieses Argument, es ist nur ein Job. Ich denke, du darfst dir ein bisschen Wut schon gönnen. Natürlich auch auf dich selbst, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Ja, bei mir ist dieser Mindchanger, und dann kommen wir auch auf den Glücksspiel-Staatsvertrag noch, die haben mich halt nicht gezwungen, die 2 Euro da reinzuwerfen. Und natürlich, durch das, was sie entwickeln und so weiter, verstärken sie diese ganzen Impulse und so weiter. Und natürlich, davon liegt das ganze Ding. Mhm. Wenn es diese Geräusche und so weiter, deswegen sage ich auch immer, würdest du mich bei Wetten das hinsetzen, könnte ich eine Wette machen, nach dem Motto, ich kann 30 Melodien, sage ich dir, welches Spiel das ist. Mhm. Du vergisst es halt nicht. Mhm. Ja, und das ist natürlich dieser ganze Mechanismus dahinter und wie es halt aufgebaut ist. Natürlich ist das für einen Arsch. Ne, aber die haben halt nicht zu mir gesagt, jetzt wirf die 2 Euro rein. Jetzt. Auf der anderen Seite sind wir wieder bei den Streamern. Die werden eingeladen nach dem Motto, du verdienst so und so viel Millionen Euro, wenn du das jetzt für mich machst. Ja, ja so. Halt. Und dann sind wir jetzt wieder bei einem anderen Team. Natürlich, was das angeht, da bin ich skeptisch. Und da sind wir jetzt beim Glücksspielstaatsvertrag. Da habe ich gespaltene Emotionen, bin ich ganz ehrlich.
Weil der Staat nämlich, und jetzt kannst du das Game hassen, du kannst den Player hassen, du kannst alle Player mithassen, aber der Staat hat eine Verantwortung.
Ja.
Der hat an der Stelle die Verantwortung zu sagen, ihr dürft dafür nicht werben. Ihr dürft hier, da, dort und dort nicht dafür werben. Wir schützen unsere Bürger.
Ja.
Und das ist nämlich die super Überleitung zu dem Staatsspiel.
Glücksspielstaatsvertrag.
Es hat schon scheiß Namen. Es ist,
da fängt es schon an.
Die scheitern da so hart rein.
Ja.
Und wir streiten seit 30 Jahren.
Aber was ist denn das eigentlich? Meine,
naja, der Glücksspielstaatsvertrag ist erstmal im Moment ein Papier. Das regelt halt einfach, dass es eine Mindestgrenze gibt von monatlichen Einzahlungen von 1000 Euro, wo ich immer noch sage, 1000 Euro.
Nochmal, ich bin tatsächlich gar nicht auf Kurs, was den Staatsvertrag angeht. Also ich darf maximal, wenn ich spielen möchte, monatlich 1000 Euro einzahlen in diese Spiel-Online-Casinos beispielsweise.
Genau. Du darfst im Monat 1000 Euro maximal einzahlen in das Online-Casino, was das begrenzen soll, damit du halt nicht mehr, so wie ich zum Beispiel, 5000 Euro am Tag da reinsteckst.
Okay, wer kontrolliert das?
Da sind wir jetzt beim Punkt.
Die Dinger sind illegal.
Moment. Also, es ist so. Also,
ich kann mich ja auf verschiedenen Seiten anmelden.
Genau. Ah, ich kann hier 1000, hier 1000, hier 1000, hier 1000.
Und das ist eben, ne? Also dieser Glücksspielstaatsvertrag ist dafür gemacht, dass er halt genau dieses Thema Werbung, Mindesteinsatz, ne? Ich habe ja mit 300 Euro pro Drehung gespielt. Normalerweise ist es geregelt im Glücksspielstaatsvertrag, dass du, ich glaube, bis maximal 2 Euro pro Drehung spielen darfst. Ich habe so viele von meinen Klienten, die halt einfach sagen, ey Sascha, ohne Witz, ich kann immer noch 50 Euro da pro Drehung setzen. Ja? Warum? Weil die Kontrollinstanz, die es benötigt dafür, halt einfach noch gar nicht da ist. Die ist noch nicht ausgebaut. Es gibt den Vertrag, aber die Kontrollinstanz nicht. So, was nützt denn der Vertrag? Außer, dass er jetzt belegt, dass wir im Bereich der Illegalität sind. Alles, was vor dem Glücksspielstaatsvertrag war, war illegal in Deutschland, außer in Schleswig-Holstein. Das ist jetzt damit abgewiegelt. Auch die Werbung ist drastisch zurückgegangen, das muss ich auch sagen. Wobei, auch da ist wieder die Grauzone. Guck ab 12:30 nachts Fernsehen und die bombardieren nicht mit der Werbung.
Ja, vor allem, es ist, wie du schon sagst, diese Art von Gewinnspielen, die direkt nach, du hast bist bei TAF und direkt danach machen sie ein Gewinnspiel schon. Also du redest 5 Minuten lang darüber, wie schrecklich das ist. Und die so, hey, und werden sie 5000 Euro gewinnen wollen, rufen sie hier an. So, das ist.
Da spielt mir der Kamm. Also wirklich.
Ja, und dann dieses Tor jetzt über die Influencer zu sagen, naja gut, das ist ja keine Werbung, sondern er spielt die Plattform, ja, dann darfst du das halt nicht zeigen, fertig.
Twitch hat das ja rigoros geregelt.
Ah, okay.
Ne? Die haben ja rigoros gesagt, okay, wir wollen das hier nicht mehr, wir dulden das nicht mehr, Thema ist hier erledigt. Jetzt gehen die natürlich auf irgendwelche anderen Plattformen über, ja, und sagen, hier, wir treffen uns da und da, ne? Auch da weiß ich ja von Klienten, wie das ganze Spielchen läuft, dass es dann irgendwelche Grauzonenseiten gibt, ja, wo man sich dann dazu verabredet, wo dann jemand sagt, hier, wir treffen uns heute zum Blablabla, auf der Seite kommt da alle hin, so, und da wird es dann gemacht.
Und ganz kurz in der Realität, also wenn ich jetzt in meinen Café des Vertrauens gehe, kann ich da doch auch so viel reinschmeißen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt 2000 Euro in Münzen dabei habe, dann hindert mich doch keiner. Achso, die nehmen mittlerweile Scheine. Okay, bin ja gar nicht, ich bin ja gar nicht informiert.
Da muss man ein bisschen selektieren zwischen Spielhalle, Spielbank, also Spielcasino und Online-Casino. Spielhalle kannst du so viel Geld nicht in den Automaten schmeißen. Das geht nicht. Das ist wirklich limitiert und dann gibt es auch diese Pause da drin. Das heißt, nach 60 Minuten springt eine Pause an.
Stimmt.
Dann kannst du auch nur 2 Euro maximal setzen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Spiele, wo du auch 4 setzen kannst. Das ist aber wirklich das Maximum. Und dann aber immer wieder eine Pause rein. Selbst wenn du hoch gewonnen hast, und das ist halt Trick 17, dann buchen die mit Teilbetrag rüber und dann kommt erstmal eine halbe Stunde so eine Cashpause. So, und dann buchen die den nächsten Betrag rüber und so weiter. Und ich habe auch mal in der Spielhalle sehr, sehr viel Geld gewonnen. Und das hat, ich glaube, 2,5 Stunden gedauert, bis ich das ausgezahlt habe. Das ist halt so ein Trick dann wieder.
Ja, klar,
ne? Was machst du in der Zeit? Du gehst an einen anderen Automaten. Mittlerweile ist das aber untersagt. Das heißt, du hast nur diesen einen Automaten und mittlerweile ist es so geregelt. Und das ist der Vorteil der Spielhalle, dass du die Automaten nur noch mit Karte freischalten kannst. Du kannst dich nicht mehr frei einfach hinsetzen, wie es früher zu meiner Zeit war, sondern du kriegst eine Karte und das wird von den Servicemitarbeitern freigeschaltet. Und deswegen kannst du nicht mehr an 2, 3, 4 Automaten.
Wir reden hier von Vorteilen. Also jetzt mal bitte Spaß beiseite. Das ist ganz oft trotzdem noch gefährliches Konsumverhalten, was da betrieben wird. Und nur weil ich jeden Tag nur an einem Automaten spielen darf, ist es immer noch nicht cool.
Ja, natürlich nicht.
Wie müsste es denn verändert werden oder ausgefeilt werden, damit dieser Glücksspielstaatsvertrag funktioniert oder greift?
Naja, schau. Nehmen wir mal Zigaretten. Zigarettenwerbung war ja früher in meiner Kindheit völlig prägnant. Marlboro Mann, wer auch immer da noch alles waren. Es gibt ja noch viele andere Marken. Das wurde ja irgendwann dann von jetzt auf gleich weg. Rauchen ist tödlich und so weiter. Dann kamen die Bilder auf der Zigarettenpackung, die abschrecken sollten. Die haben ja auch zum Teil abgeschreckt. So, beim Zocken, wo gibt es denn da jetzt irgendwie eine Abschreckung? Außer, wie oft habe ich diesen Zettel gesehen? Wenn du ein Problem hast, dann ruf diese Nummer an. Und ich mir gedacht habe,
ich will mit keinem reden.
Nee, A, will ich mit keinem reden und B, habe ich kein Problem. Ja, so, das sind die anderen, die Probleme haben, aber ich doch bitte nicht. Auch dieses Thema Selbstsperren im Casino. Ehe du dich selbst gesperrt hast, da musst du dahin klicken und dahin klicken und dahin. Dann wirst du noch dreimal gefragt, willst du wirklich? Dann schaltet sich der Support ein und sagst, hey, willst du wirklich gehen? Ey, komm, ich gebe dir noch einen Bonus. Ja, hier 100 Euro Bonus und so weiter. Bleib hier, probier den aus. Und dann, so bleibst du da. Ja, und so halt
das
dann
auch. Fand ich bei Poker immer krass. Das ist die einzige Seite gewesen, die du nicht mit einem Klick auf X beenden konntest. Du musstest irgendwie, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, du musstest immer X, X, X oder nochmal. Oder irgendwann warst du erst. Ja. Und dann hast du, wie oft man sich gedacht hat, ah, scheiße, ich spiele noch eine Stunde oder so.
Tatsächlich, boah, ich habe mich ja auch sperren lassen, ne? Also in ganz vielen Online-Casinos. Das Problem, was du da hast, ist, du kannst dich auch super leicht wieder entsperren. Das ist nämlich nicht wie in offiziellen Spielbanken, wo du dich auf Lebenszeit sperrst und das dann in so einem Register ist, sondern du kannst einfach schreiben, hier bitte heb das wieder auf und dann heben die das wieder auf.
Also es gibt ja mittlerweile eine Datenbank, wo du dich komplett sperren lassen kannst in deinem Bundesland. Ne? Das heißt, da schickst du das hin, dass du dich sperren lassen möchtest komplett. Bearbeitungszeit so 2 Wochen. Das heißt, ab dem Moment, wo du es abschickst, weißt du, okay, 2 Wochen habe ich noch. Wenn die Sperre aber greift, dann greift die. Und die kriegst du nicht so einfach wieder raus. Also da musst du wieder ein Schreiben hinschicken, musst sagen, hier, nehm mich bitte raus. Und dann dauert das wieder. Und das dauert ziemlich lange, bis sie dich wieder entsperren. Also ich finde diesen Schritt gut, dass du dich grundsätzlich vollumfänglich sperren lassen kannst in deinem Bundesland. Weil auch bei mir war es so, du musst von Spielhalle zu Spielhalle zu Spielhalle zu Spielhalle gehen und überall diesen Zettel ausfüllen. Und diese Scham überhaupt erstmal da reinzugehen und zu sagen, hey, ich habe ein Problem, könnt ihr mich bitte, bitte sperren? Ja, das musst du ja auch erstmal machen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, das habe ich auch noch nie erzählt, es gab eine Polizeikontrolle im Casino. Und das machen die ab und zu, ja, weil ja da auch manchmal Leute sitzen, ne, die da nicht so reingehören, die woanders reingehören dann in diesem Moment, ja. Weil sie halt einfach gesucht werden. So. Und dann kommen die rein, dann haben die meinen Personalausweis genommen und mir ging wirklich, also mir ging die Pumpe. Ja, weil das war ein Zeitpunkt, wo ich, und ich habe es wirklich noch nicht erzählt, einen Mini-Rückfall hatte in der laufenden Bewährung. Also, und dann saß ich da und habe gedacht, scheiße. Und dann fragt er mich.
Darfst du das erzählen, denke ich? Ist das,
also ich habe keine Straftat begangen, sondern ich hatte einen Rückfall.
Ah, ja, okay.
Ne, so. Und dann saß ich da und dann sagt er so, kamst du schon mal in Kontakt mit der Polizei? Und ich habe nur so, gesagt. Und dann ist er weggegangen mit dem Personalausweis und in dem Moment sage ich so, scheiße. Hoffentlich, ey, wenn da jetzt irgendwas offen ist, ne, Haftbefehl oder irgendwas, ey, bitte nicht. Und dann kam der zurück und da saßen halt alle, du durftest das Gerät nicht anfassen, gar nichts, ne, du musstest da sitzen und warten. Da saßen noch ungefähr 10 andere. Und dann kam der zurück und dann schreit er mich an. Sagt er, Herr Heilig, noch nie Kontakt gehabt mit der Polizei, ja? Unsere Auskunft sagt hier was anderes. Ne, sie waren ja schon ziemlich oft hier im Kontakt mit der Polizei, hier mit Spielsucht und so einem Kram. Ne? Und ich saß dann nur so, ich so, what the fuck? Das war so peinlich in dem Moment. Ich habe direkt meine Sachen genommen, mein Ausweis war, dann halt war alles gut, aber ich bin raus. Nie wieder. Ey, das war echt so. Das ist so Thema Universum, ja. Das war so ein Ding, wo ich dachte, oh hi, alles klar, okay, cool.
Alle anderen drin so.
Und das ist, oh, ey.
Aber kann man sagen, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, dass wenigstens ist es sichtbar geworden, dass es Probleme gibt.
Es wird ja auch versucht, was zu machen. Als dieser Glücksspielstrafvertrag rauskam, gab es eine unglaublich mediale Welle nach Modell, das bedeutet das und das. Dann haben sie auch Betroffene interviewt dazu, mich ja auch, andere auch. Und danach war es aber gut. So, und jetzt kommt wieder so eine Phase, warum auch immer, wo man jetzt wieder so ein bisschen anfängt, darüber zu sprechen. Aber es ist jetzt nicht so ein Thema, was so geläufig bleibt. Und auch gerade im Politikbereich. Ne, das ist so, ich sage das immer wieder. Also sprecht doch mal mit Menschen, die das wirklich mal alles durchgemacht haben. Hört euch nicht immer diese wissenschaftliche Seite an oder die psychologische Seite, wie es nach Moran oder was weiß ich wem alles in irgendwelchen ICD-10-Katalogen ist und so weiter, sondern sprecht vielleicht einfach mal mit diesen Menschen, die das wirklich alles knallhart mal miterlebt haben und durchgemacht haben und einfach auch mal wissen, wie das Ganze funktioniert. Oder er arbeitet mit diesen Leuten zusammen, was kann man tun, um andere zu schützen? Weil hier geht es ja um den Schutz an sich. Das ganz zu verbieten kannst du nicht, aber es geht um den Schutz.
Macht doch keinen Sinn.
Was machen wir denn mit Alkohol zum Beispiel? Ne? Mit Alkohol haben wir jetzt die Debatte, dass das vorne an der Kasse hier,
Die Quengelregale,
dass das da verschwinden soll, weil es da halt immer dazu anhält, du stehst in der Kasse, guckst Alkohol, okay, nimmst den.
Aber viel schlimmer finde ich, jeder normal logisch denkende Mensch weiß, diese Regale sind scheiße. Und der Gesundheitsminister spricht das an und sagt, ey, hier müssen wir was machen, und er kriegt Gegenwind.
Ja, also 2023.
Aber pass
das
auf.
Sollte gar nicht im Supermarkt stehen. Sorry, wir reden darüber, dass wir Weed in einer Dispensary geben müssen. Wir geben alles in Apotheken. Alkohol
lass mal nicht
ist das
Weed
Einzige,
aufmachen,
was ich da kaufen kann, wo ich meinem Kind Essen kaufen muss.
Lass mal jetzt nicht die weiteren Substanzen aufmachen. Entschuldige bitte.
Ja, ich mache ja Suchtprävention, ne, in Unternehmen, vor allen Dingen Schulen. Wo ich schon in der 7., 8. Klasse mit drin bin und Workshops mache zum Thema Spielsucht, aber vor allen Dingen auch Handy- und Computerspielsucht. Weil was passiert denn jetzt gerade? Jetzt fangen wir an, über Lootboxen zu reden. Jetzt fangen wir über In-App-Käufe zu reden.
Und gerade bei Handyspielen, jeder hat ja sein Handy immer in der Hand. Du merkst ja gar nicht, ob derjenige gerade spielt, ob seine Kumpels gerade irgendwo aufgerüstet haben oder nicht. Du kannst es mit 2, 3 Klicks machen.
Und wer von den Eltern weiß schon, was die Kinder gerade genau spielen und ob das vielleicht sogar Geld kostet?
Ja, über Kinder, die jetzt schon da angehalten werden, in Spielen, diese digitalen Casinos, wo du Coins dir erdrehen kannst und so weiter, wo du einen Dreh quasi gratis hast, ja, und danach musst du den bezahlen. Ja, so. Und das ist ja das, worum wir uns jetzt gerade auch unterhalten, wo aber die Parallelen zur Spielsucht natürlich gleich sind eigentlich. Und das ist auch sowas, ne? Da wird halt kaum das Augenmerk drauf gelegt, wenn dann Schulen zum Beispiel bei mir anrufen und sagen, hey, wir würden das gerne machen, aber ey, wir haben kein Budget. Ja. Wie sollen wir es denn bezahlen? Ne? Und ich bin dann immer schon so einer, der dann dieses Helfersyndrom auch hat, wo ich sage, ja, okay, wir werden uns schon irgendwie einig.
Ich mach mit denen 7 Jahre rum, mach das nicht, die haben Budget. Budgets, die müssen es nur beantragen und die sind zu faul. Das ist nämlich so eine Sache. Was können wir eigentlich tun? Hier sitzt keiner am Tisch, der glaubt, dass Verbote funktionieren.
Nein, das funktioniert
so,
nicht.
Auch wie du angefangen hast, wieder den fetten Rückfall zu haben, das war alleine in einem Kämmerchen sozusagen. Klar war es die Werbung und so, aber die werden sie nie stoppen können. Also ist das Einzige, was du wirklich tun kannst, Aufklärung, Prävention, genau. Den Leuten Schutzmechanismen beibringen, dem Umfeld, deine Frau hätte zum Beispiel, wenn das in der Schule anstatt dem ganzen anderen Scheiß, das gelernt worden würde. Hier müsst ihr aufpassen. Na, ja. Das könnt ihr sehen, euer Partner ist anders, fragt nach, so fragt man nach, so verteidigt man seinen eigenen,
genau.
So geht man über eine Grenze, die einem vielleicht selber unangenehm ist, nämlich zu fragen, hey, kann es sein, dass du gerade etwas tust, was uns schadet? Da könnte man ansetzen, gut, das ist die Kohle wäre da, es ist so wenig, diese paar Milliarden, was das im Jahr kosten würde, die hauen wir raus fürs Mist.
Die Schulen, vor allem da, wo ich dann auch in den Schulen bin, ne, die sind auch alle immer so dankbar dafür, weil ich gehe halt auch in die Klasse rein, um nicht 30 oder 35 Schüler und Schülerinnen jetzt irgendwie da mit dem Zeigefinger nach dem Motto, du darfst das nicht. Ja, sondern wirklich einen Workshop zu erarbeiten und selbst wenn ich nur einen oder eine aus diesen Kindern, die dann da sitzen, in irgendeiner Form etwas gebe, was er daraus mitnimmt, ist das für mich schon völlig in Ordnung. Und das Feedback bekomme ich halt dann immer wieder, wenn ich rausgehe, so ey, vielen Dank. Und vor allem, ich mache immer so eine Session ganz zum Schluss, wo es ist kein Lehrer drin, gar nichts. Ja, weil ich versuche halt dieses Vertrauensverhältnis wirklich bei uns zu behalten. Ich sage auch immer, ey, wir machen den sogenannten Las Vegas-Deal. Ja, alles, was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Mhm. Ist auch so in den Klassen. Und ganz zum Schluss mache ich immer dieses harte Frage-Antwort-Spiel. Und es gibt immer ein, zwei, die plötzlich in Tränen ausbrechen, wo irgendwas passiert ist. Was sie dann das erste Mal vor allen erzählen. Und dann siehst du plötzlich diesen Klassenzusammenhalt. Ja, dann siehst du plötzlich dieses Verständnis, was dann da ist. Und das ist immer dieser Moment, wo ich immer denke, und genau deswegen mache ich das. Mhm. Weil es einfach die Unterstützung für unsere Kinder, für die Jugend ist. Und ein großes Unternehmen hat mich mal angefragt für das Thema Suchtprävention für 60 Minuten. Ein Unternehmen, was sich nicht um Geld Gedanken machen muss.
Das wollten wir zusammen machen.
Genau, das wollten wir zusammen machen. Der Betriebsrat hat mich angefragt und gesagt, hier, hey, pass auf, wir haben hier so ein Suchtproblem bei uns mit Drogen, mit Spielsucht etc. pp. Könnt ihr bitte bei uns bei der Betriebsversammlung vor 1500 Mitarbeitern bitte einen Workshop machen zum Thema Sucht? Da habe ich gesagt, klar, ich komme mit einem guten Kollegen und dann machen wir das Thema Drogen, wir nehmen es alles durch, alles gut, alles passt. Dann haben wir ein Angebot rausgeschickt, hat der Betriebsrat danach gesagt, der Vorstand will das nicht. Der Vorstand hat gesagt, dieses Thema hat bei uns nichts zu suchen, weil das ist hier deplatziert. Wir müssen Vorträge halten, die motivieren, die aufbauen, wo die Mitarbeiter reingehen und nachher noch mehr Leistung erzielen. Das ist das, was wir brauchen. Aber das, wir haben hier kein Problem.
Das ist das, was Unternehmen und Schulen und alle eint. Bei uns gibt's das nicht. Bei uns gibt's keine Drogen, bei uns gibt's kein Mobbing, bei uns gibt's keine Spielsucht. Ja, Leute, wenn du das wirklich glaubst, Digga, dann gehst du auch sonntags in die Kirche.
Ich finde das toll.
Das ist nichts Schlimmes.
Ich finde das ganz toll, dass du als Coach auch in Schulen gehst, denn ich sehe, dass du als junger Erwachsener angefangen hast zu spielen, aber die Kinder heute schon so früh ein Handy mit dieser Funktion in die Hand gedrückt bekommen, bevor sie die Möglichkeit haben zu lernen, mit Geld umzugehen. Und also du wirst schon getriggert, bevor du überhaupt den Gegenwert Geld wirklich verstanden hast. Genau. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du da jetzt schon als Coach in Schulen früh anfängst aufzuklären und dafür zu sorgen, dass diese mentale Gesundheit der Kinder schon früh gestärkt wird.
Mentale Gesundheit.
Und dazu möchte ich dich jetzt gerne fragen, wie sieht es denn bei dir mit deiner mentalen Gesundheit heute aus?
Ach, come on.
Come on.
Meine mentale Gesundheit. Ja, es ist ein spannendes Thema. Also ich merke es halt auch bei mir immer wieder, dass ich gerade meine mentale Gesundheit vernachlässige.
Was tust du denn, wenn du es merkst? Was Sport. Ist dein Mechanismus?
Okay. Sport. Tatsache, ich habe jetzt einen Personal Trainer, auch wenn man es mir nicht ansieht. Liebe Grüße an Dennis. Das mache ich dreimal die Woche. Und das schon morgens teilweise um 6 Uhr, 7 Uhr. Und er fordert mich eine Stunde lang. Wir machen da Boxen, wir machen da alles einfach nur, um den Kopf frei zu machen. Weil ich weiß einfach, ich coache ja auch Unternehmer mit suchtproblematischem Verhalten. Ich höre da so viel Leid, was ich natürlich alles aufnehme, zu dem, was ich noch so an Baustellen habe, ne? Was ich auch noch alles verarbeiten muss. Ich habe ja auch noch meine Psychologin. Es ist so ein bisschen Brainfuck dann in dem Moment. Und dann weiß ich, irgendwann kommt dieses Ventil. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann ist der Geduldsfaden gleich null. Und das ist so diese mentale Gesundheit, wo ich auch noch weiter wachsen und lernen darf, was das angeht, für mich selber persönlich. Anderen kann ich das immer gut sagen. Und das meine ich auch so, wenn ich sage, ich versuche das halt so gut es geht auf mich anzuwenden und versuche immer auch so ein paar Stellschrauben neu zu machen und was anderes zu machen und immer zu gucken, okay, gut, was tue ich jetzt, damit es mir wieder gut geht.
Weißt du, dass du eine, also ich baue jetzt keinen Druck auf, irgendwie schon.
Wenn man das vorher sagt, ist meistens hinten doch der Druck.
Weißt du, aber ich glaube, du hast eine Verantwortung mehr bekommen durch spielfrei werden und bleiben. Lass das in den Momenten, in denen es schwierig wird, die kommen werden. Die vielleicht da sind, wie auch immer, erinnere dich daran. Also ist es bei mir manchmal, wenn mir, weiß ich nicht, irgendwie jemand blöd kommt nachts am Bahnhof oder was, ist einer der Gedanken, hey, ich habe Sichtweisen, hey, ich bin Anti-Gewalt-Trainer.
Weißt du, was auch helfen kann?
Kann gar nicht durchdrehen.
Das, genau. Aber das habe ich dann auch.
Okay, gut.
Es gibt Phasen, wo ich mir genau das bewusst mache.
Ja.
Und deswegen auch dieses Thema, viele fragen mich ja jetzt dann auch so, wie ist es jetzt im Nachgang? Triggern dich gewisse Momente? Gerade jetzt, wo auch zum Beispiel diese unternehmerische riesige Herausforderung gerade da ist. Wie gehst du damit um? Weil hier dreht es wieder um Geld. Hast du dann Rückfallgedanken und so weiter? Und ich kann halt wirklich, und das sage ich halt mit Stolz, ich kann halt sagen, nein, die habe ich nicht, weil ich halt durch spielfrei werden und bleiben, durch das, was ich mache, durch dieses Herzensprojekt, durch das Buch, durch das Outstanding, was ich damit habe, ich will anderen Menschen ein Vorbild sein. Das schützt mich halt in diesem Moment auch, wo ich immer sage, ey, du kannst dir das auf gar keinen Fall leisten, jetzt da in die Spiele zu gehen oder dich hier irgendwo anzumelden. Wenn die Nummer rauskäme, du bist ja unglaubwürdig hoch 10.
Das braucht man auch. Das ist auch nicht verwerflich und es ist vollkommen okay. Und diese Krücke darfst du haben.
Und wenn man sich in dem Moment gerade befindet, in dem der Druck groß ist, weil man sich dieses nie, ich darf nie wieder spielen, ich darf nie wieder trinken, ich darf nie wieder ziehen. In dem Moment, in dem der Druck so groß ist, hilft es, wenn du dir vielleicht sagst, heute nicht. Und dieses heute ist aber jeden Tag. Ich mach das heute nicht. Ich mach das heute nicht. Und morgen ist der Druck vielleicht nicht mehr da, weil du dann bereits mental woanders bist.
Weißt du, was ich jeden Tag mache? Ich stehe jeden Tag vorm Spiegel, das ist kein Scheiß. Und klopfe mir auf die Schulter und sag, 24 Stunden heute wieder nicht.
Ja.
Und das mache ich immer am Ende des Tages. Und es gibt ja Spielergruppen, die genau diesen Leitsatz leben.
Tolles
Ritual. Und das ist so ein Ding, was ich mir wirklich angeeignet habe, wo ich einfach wirklich sage, und wieder ein Tag. Nicht gespielt.
Jawollo.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Haben wir jetzt die Leiche eigentlich begraben? Wir haben sie jetzt nur noch mal angeschaut.
Meiner Meinung nach können wir, und sie ist auch begraben, Eine Sache möchte ich noch kurz sagen bezüglich dem, was Max eben gerade so ein bisschen ausschweifend gesagt hat mit dem Thema Gefängnis. Ich habe gemerkt, dass es mich getriggert hat. Mhm. Hart.
Ja, alles gut.
Und es war richtig so. Und dafür danke ich dir, weil ich weiß halt einfach, was ich getan habe. Und es ist unentschuldbar. Ne? Und mag sein, dass mir der Knast vielleicht auch gut getan hätte. Aber auf der anderen Seite bin ich unglaublich dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, eben nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Und dass der Richter halt mir die allerletzte Chance gegeben hat, gesagt hat, mach was Vernünftiges aus deinem Leben. Und ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich auf dem besten Weg bin, was Vernünftiges aus meinem Leben zu machen.
Okay.
Ja. Ey, dann nochmal wirklich von ganzem Herzen danke, dass du das mit uns geteilt hast in den mittlerweile 3 Episoden. Das ist eine riesen fette Leiche. Mhm. Und ich denke, dass da sehr viele Leute anknüpfen können. Denn eins ist sicher, niemand von uns ist allein. Mit den Sachen, die wir hier besprochen haben, strugglen wir am Tisch hier teilweise alle. Und da draußen sicherlich auch einige. Jeder hat seine Leichen im Keller. Wichtig ist, dass wir lernen, vorurteilsfrei darüber zu sprechen und die gemeinsam begraben können. Danke dir.
Danke euch für 3 Folgen, die ich jetzt mit euch machen durfte. Das war mir eine Riesenehre. Und ihr seid, jeder von euch, echt wirklich zauberhafte Menschen. Ich bin so froh, dass ich hier an diesem Tisch sitzen durfte. Danke für dieses Umfeld, was ihr mir geschaffen habt. Vielen, vielen Dank, wirklich von ganzem Herzen. Das hat mich sehr bereichert, hier zu sein.
Yay. Und ihr Lieben, wir freuen uns auch diese Episode wieder auf euer Feedback. Schreibt uns an gjh@swr3.de und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Und tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
Eine Frau und ein Mann haben einen Streit.
Mit der ewigen, ewigen, ewigen Eifersucht.
Kurz darauf liegt sie in einer Wiese.
Er steht daneben, in Unterhemd und Unterhose.
Nichts hat er gemacht, gar nichts.
Er ist Chefmediziner beim Megakonzern Red Bull.
Obwohl er Herr Doktor, Doktor, Doktor ist, ne?
Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports.
Es ist im Grunde genommen ein großes Rätsel dahinter.
Dr. Red Bull. Alle Folgen jetzt in der ARD Audiothek.